Ich bin so ehrlich, das fühlt sich wirklich besser für mich an, wenn ich das Mikrofon jetzt in eigener Hand habe. Und ich weiß, wenn ich die Zeit überschritten habe, dann kommt er nach vorne, nimmt es mir wieder aus der Hand und dann ist wie überall das Gleiche. Es ist schön, hier wieder mal dabei zu sein. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann das damals war. Müssten bestimmt 8 Jahre her sein. Und wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen damals schon getroffen und kennengelernt. Und Bilder sind schon am Start. Sehr schön. Und einfach hier wieder herzukommen, sehen, was daraus geworden ist. Ich hatte einige Berichte, wir telefonieren so alle halbe Jahr, schon gehört und so, kriegt man das ja mit. Aber es zu sehen, ist wunderbar. Ich war schon ganz begeistert von euch, habe es mit Sven gesagt, boah, was für eine tolle Gemeinde. Die sind ja alle schon pünktlich da. Bei uns fange ich immer erst so 20 nach Gottesdienstbeginn an zu zählen. Meine Leute nehmen das Wort Freikirche etwas zu wörtlich. Sie sind so frei und kommen halt später oder wann sie wollen. Aber mittlerweile merke ich auch, ihr seid eine ganz normale Gemeinde, bei euch ist ähnlich, so die ersten Reihen sind so der toxische Bereich, da setzt man sich nicht hin, man füllt von hinten auf, also fühle ich mich ganz wie zu Hause. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so sieht es bei uns aus. Wir leben da, wo andere Urlaub machen, das nennt man den Schwarzwald da hinten. Das ist die etwas nettere Gegend, wo es ein bisschen langsam hochgeht. Bei uns direkt geht's buff, so hoch. Und es ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und sehr sonnenreich. Ich bin Freund von Sonne. Wind ist auch okay, aber das darf ruhig hier oben bleiben bei euch. Ich habe noch ein Bildchen mitgebracht, wenn ihr von der Predigt nicht so viel mitkriegt, dachte ich, dann seht ihr wenigstens ein hübsches Foto. Das ist meine Familie. Ich weiß, es ist ganz schwierig herauszufinden, wer meine Frau ist unter den vielen hübschen Ladies da. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 29 Jahren verheiratet. Ich habe mich gut gehalten, ich weiß. Und wir haben 4 Kinder, nicht 7, ne? So 4 Kinder. Die älteste 25, dann haben wir, die ist in der Mitte mit den langen Haaren, die Esther, verheiratet mit ihrem Mann Michi, der daneben steht, ganz links außen, die Christine, die zweite 24 mit ihrem Mann Simon, Jonathan 22 mit seiner Freundin Annika und da hängt noch jemand an mir rum, unser 12-Jähriger, ja, 25, 24, 22, 12. War nicht so geplant. Ja, ist immer noch spannend. Ich habe zum Sven gesagt, wir gewöhnen uns immer noch dran, ne? Wie das ist, auf einmal wieder so einen zu haben und trotzdem sind wir begeistert. Das ist also meine Familie. Wenn ich so gefragt werde, was machst denn du so, Kinder, dann ist es natürlich immer so, ganz schnell redest du von den Dienstdingen, Gemeinde und dies und das und jenes. Aber wenn es darum geht, was ist mir das Wichtigste und was trägt, dann sage ich, es ist die Familie. Und das Schöne daran ist einfach wirklich ein Kinder haben, aus meiner Perspektive zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie heranwachsen, wie sie ihr eigenes Leben so in Besitz nehmen und gestalten. Wenn sie mal verheiratet sind, haben ihre eigene Familie gegründet, dann merkt man das, ne? Dass eine gewisse Distanz entsteht, die ist auch gesund und gut. Und dann bist du auf einmal Beobachter, wo du vorher selber so aktiv warst, ne? Als Vater und als Mutter. Und das ist schon ganz spannend. Ich finde es ganz schön, meine Frau knabbert immer noch ein bisschen, dass die das Haus verlassen haben. Es fühlt sich natürlich anders an, muss man schon sagen, wenn man mal so ein 6-Personen-Haushalt ist und innerhalb von einem halben Jahr sind wir downgesized von 6 auf 3. Erst ist mein Sohn ins freiwillige soziale Jahr, dann hat die erste geheiratet, dann die zweite innerhalb von 5 Monaten. Damit war auch das Konto geplündert. Mittlerweile hat sich das wieder erholt, aber es hat 4 Jahre gebraucht. Ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht und habe schon auch ein paar Anweisungen gekriegt, was ich erklären muss, was man hier so versteht im Norden und was nicht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also ihr hebt einfach die Hand und sagt, ich verstehe nicht, wovon du redest. Oder ich will nicht verstehen, ja du. Lass du mal deine Hand unten. Ich verstehe nicht, wovon du redest und ich will es nicht verstehen, auch gut. Vor ganz vielen Jahren, als ich ein junger Mann war, war ich so in einer Pfadfinderarbeit in der Gemeinde, wo ich mich bekehrt habe. Ich habe mich mit 16 bekehrt, habe mich dann in der Jungschar engagiert und wir haben daraus eine Pfadfinderarbeit. Dann, wir waren also so ein bisschen die harten Jungs, so mit im Winter draußen campen, weißt du, im Schnee und dann wieder heimlaufen und so einen Kram. Und als Höhepunkt haben wir mit 8 Teenies im Alter von 13 bis 15, ich war 18 und einer der Leiter, sind wir dann nach Nordschweden. In den Sarek-Nationalpark, das ist von euch ein bisschen näher, wir müssen da noch mal ein bisschen länger fahren und waren 3 Wochen unterwegs, alles auf dem Rucksack hinten, ne, drin, Essen, Kocher, Zelt, Pipapo. Wir hatten einmal die Gelegenheit, noch mal Proviant aufzunehmen, ansonsten sind wir die ganze Zeit unterwegs gewesen, alles dabei. Ich weiß nicht, wie gut ihr Nordschweden kennt, ich war nicht so richtig drauf vorbereitet. Es gibt eigentlich nur 2 Varianten, entweder hat es geregnet und es hat eigentlich fast immer geregnet, oder wenn es trocken war, dann waren die Mücken da. Ich dachte, Mücken gehören in den Süden. Jetzt weiß ich, wo sie eigentlich leben, nämlich in Nordschweden. Also du konntest dich noch nicht mal hinsetzen zum Essen. Die haben ja die Hosen da voll besetzt und das war fürchterlich. Als ich nach Hause kam, habe ich das dem Vater meines Freundes erzählt, wie wir da so tagelang durch den Regen gestapft sind, morgens in die nassen Stiefel rein. Und dann guckt er mich so an und sagt, das klingt ja wie Krieg, nur ohne Schießen. Warum machst du das? Und dann sage ich ganz ehrlich, als ich wieder da war, war das natürlich tolle Erfahrung, tolle Bilder. Aber um ehrlich zu sein, als wir da durch den Regen gestapft sind, habe ich mich fast permanent gefragt, was hat mich geritten, dazu Ja zu sagen? Und jetzt bist du auch noch einer der Leiter, jetzt musst du ja noch gute Miene zu diesem Spiel machen. Und die anderen ermutigen, komm, das ist cool. Und ich denke, oh. Das war nur eine Wanderung, ne? 3 Wochen zwar, aber es war nur eine Wanderung. Aber manchmal fühlt sich das doch in unserem Leben auch so an, ne? Dass wir durch Situationen durchgehen und sagen, was in aller Welt soll das hier werden? Was hat mich hierher gebracht? Wenn sozusagen, ne, die Brise auffrischt und der Wind einem direkt ins Gesicht fegt und du dich fragst, was ist das hier? Jeder von uns möchte doch gerne ein entspanntes Leben führen, wo alles irgendwie cool ist, keine Probleme da sind. Und dann merken wir, das Leben tickt anders. Ich möchte mal die Stelle mit euch lesen. Ich habe 3 verschiedene Übersetzungen mitgebracht. Bin mal gespannt, ob ihr die kennt. Jakobus 1, 1 bis 4 nach Hermann Menge, Stuttgarter Schuldirektor, der sich bekehrt hat und weil er Altphilologe war, hat er aus Dankbarkeit zu Jesus die Bibel übersetzt. Und mal kein Theologe, der war nur Sprachwissenschaftler. Ich, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, sende den 12 in der Zerstreuung unter den Heiden lebenden Stämmen meinen Gruß. Er meint all die Juden, die zu Christus gefunden haben und irgendwo halt wohnen. Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, das heißt Prüfungen oder Anfechtungen, kennt jemand das Wort Anfechtung nicht? Die kennen es alle. Sven, was war das? Wenn ihr in Versuchung, in Prüfung oder in Anfechtung geratet. Ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren oder Geduld bewirkt. Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel in euch zeigt. Ich finde den Jakobus ziemlich krass. Der sagt, hi, ich bin's, netten Gruß und bäm, rein in sein Thema. Keine großen Umschweife, zack, so ist es. Ich weiß nicht, wie das hier so im Norden ist, ne? So, also im Süden, da gehst du schon nochmal in ein Kürfchen, ne? Also ich weiß, im Ruhrgebiet, wenn ich da predige, da kannst du das auch so, ne? Die haben eine sehr direkte Ansprache. Die Berliner auch. Hamburg auch? Der Schwabe sagt alles klar. Warum seid ihr so zurückhaltend? Darf man hier sich nicht, also ihr dürft lächeln, ihr dürft auch rückfragen oder was werfen, ich bin auch sportlich genug, ich kann mich ducken. Er geht direkt rein und sagt, freut euch, wenn ihr in Prüfungen hineinkommt, wenn das Leben solche Sachen für euch vorbereitet hat. Spinnst du, Jakobus? Was soll das? Wer freut sich über sowas? Ist doch Quatsch. Wir mögen es, wenn die Sonne scheint, wenn alles gut läuft, so wie wir es uns vorgestellt haben, wenn wir auf der Welle surfen können. Aber wenn wir gerade am Untergehen sind, darüber soll ich mich freuen. Hast du noch alle? Was soll das? Und trotzdem sagt es genau auf diese Art und Weise. Er sagt, nehmt es als Gelegenheiten, nehmt es als eine Chance, nehmt wahr, wie viel Gutes darin steckt. Und wenn wir zu schnell drüber hinwegsehen, dann ergreifen wir das nicht. Erachtet es als richtig coole Freude, wenn ihr in Prüfungen hineinkommt. Wenn ihr in Phasen hineinkommt, die schwer sind, die alles von uns fordern. In Krisen. Irgendwie, ne, man sagt ja, ich krieg da die Krise, ne? Keiner mag Krisen. Dabei sind sie Teil des Lebens. Es gibt Krisen, die sind notwendiger Teil des Lebens. so erfahrene Eltern wie die Godos und ich, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht über so Krisen, die das Leben so schafft. Eine davon nennt man Pubertät. Das ist eine Krise, oder? Manchmal für die Eltern, manchmal für die Kinder. Hilfe, meine Eltern sind komisch, ne? Das ist Pubertät. Aber es ist tatsächlich eine Übergangsphase vom Kindsein ins Erwachsensein. Diese Phase der Pubertät, wo ich mich selber finde, wo ich rausfinde, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wenn ich so richtig stachelig werde und mich manchmal selber nicht verstehe, ist eine notwendige Krise, damit wir weiterkommen. Und es ist wichtig, dass wir durch diese Lebensphase auch gut hindurchkommen, damit wir erwachsen werden, damit wir das verstehen. Ich meine, manche sind nie aus der Pubertät rausgekommen, glaube ich. Also alt wird man von allein. Weise, das ist was anderes. Das Leben hält Krisen für uns bereit. Und wir dürfen davon ausgehen, dass wir durch Krisen, kleinere oder größere, hindurchgehen. Die Frage ist nicht, ob es eine Krise in unserem Leben geben wird, sondern wie wir durch sie hindurchgehen. Und Jakobus scheint es zu verstehen und sagt, das gehört zum Leben dazu. Und es ist nicht nur Teil des Lebens, dass man irgendwie so, na, wie diese schmutzigen kleinen Verwandten so im Eck nur so, na, nicht beachten, weggucken, sondern sagt, nein, ladet sie an euren Tisch ein. Nehmt sie an. Und das sind meine drei Punkte heute. Nimm die Herausforderung des Lebens an, als ob es eine Herausforderung Gottes an uns ist. Lasst uns erkennen, dass dahinter eine Strategie Gottes steht, dass ein Plan dahinter steht. Und erkenne, dass es dafür eine Belohnung gibt, wenn wir gut hindurchgehen. Lest nochmal den Text aus einer anderen Übersetzung. Da ist er, Neue Genfer Übersetzung. Das sind diese hübschen mit Gummiband, ne? Sieht richtig cool aus. Auch cool übersetzt. Ich fange mal ab Vers 2 an. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Wie klingt das? Kein Mangel mehr. Hallo? Klingt gut? Schlecht? Hättet ihr Lust, dass es an nichts mehr euch fehlt? Ja. Danke. Ja, überlegt es euch doch mal. Das ist die Verheißung, die Jakobus hier ausspricht, sagt, wenn ihr diesen Weg geht und wenn ihr ihn gut geht, dann wird es an euch nichts mehr fehlen. Das ist der erste Punkt. Jetzt darfst du es bringen. Nimm die Herausforderung an. Gesegnet sind die, die sich nicht unterkriegen lassen. Gesegnet sind die, die die Herausforderung des Lebens annehmen und darin nach Gott suchen. Herr, wo bist du? Was willst du mir sagen? Nimm die Herausforderung an. Lehne sie nicht ab, sondern wie Jakobus sagt, freu dich dran, dass du herausgefordert wirst. Ich gehe meistens nicht so besonders ins Griechische rein, aber dieses mancherlei Anfechtung oder mancherlei Prüfung, das ist eigentlich ein ganz tolles Wort. Da heißt es nämlich wörtlich bunt, bunte Herausforderung. Oder andersrum, es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen könnte, was da auf einmal um die Ecke kommen kann. Habt ihr, wenn ihr bei so eine ein oder andere herausfordernde Phase eures Lebens gedacht, habt ihr gedacht, dass das kommen würde? Hat ihr euch das genauso vorgestellt, sagt, okay, ich bin reif für eine Krise, für eine Herausforderung und ich überlege mir, das wäre genau die Krise, die ich haben möchte. Irgendjemand von euch? Irgendeine dieser Herausforderungen für euch selber mal überlegt und, naja, manche der Krisen verursachen wir auch selber, zugegeben. Aber das Leben hält doch echte Überraschungen für uns bereit, oder? Und dass Jakobus dieses Wort bunt verwendet, sagt, das sind echt so wie bunte Ostereier, ne? Auf einmal sind sie da und du denkst, gute Güte, ich wusste gar nicht, dass sowas auch kommen kann, ums Eck rum. Wir können sie nicht machen, wir können sie nicht planen, wir können sie nur sehen, annehmen und mit ihnen umgehen. Anfechtung, Prüfung, die können von überall kommen, die können in mir sein, die können von außen kommen. Das kann der Kollege sein, der irgendwie mit mir nicht kann. die Nachbarn oder die Familie, die einem richtig Mühe machen. Gute Freunde von uns, die sind zum Glauben gekommen durch die Schwägerin. Die wohnen auch noch genau gegenüber, also der Bruder von ihr, ne, wohnen direkt nebeneinander. Die haben sie zur Gemeinde eingeladen und irgendwie war dann auf einmal Eifersucht da. Dann sind die, die zuerst eingeladen haben, nicht mehr zur Gemeinde gekommen. Die anderen sind über Jahre hinweg Teil der Gemeinde gewesen. Es war richtig schwierig und eine Riesenherausforderung, irgendwie die Kontenance zu bewahren, die Haltung zu bewahren, wenn du dauernd angestänkert wirst vom eigenen Bruder und von die auch noch Nachbarn sind, ne? Die das Grundstück miteinander teilen, das Elterliche. Es war immer ein Problem. Aber sie haben gelernt zu beten, sie haben gelernt zu fragen, Herr, wie gehen wir mit dieser Situation um in all den Jahren? Und jetzt an Silvester erzählen wir, ein Wunder ist geschehen. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Die kamen rüber und es war so, als wäre das diese Jahre nie gewesen. Und auf einmal sind Beziehungen wieder da. Und Gott hat echt ein Wunder getan, das man nicht mal erklären kann. Das ist natürlich super wertvoll, so möchte man es gerne haben, oder? In Frieden mit den Nachbarn leben zu können. Aber was ist, wenn das nicht geht? Sind wir dann nicht trotzdem herausgefordert, einen göttlichen, einen guten Weg zu gehen? Und nicht auch die faulen Äpfel über den Gartenzaun zu werfen, ne? So, wie du mir, so ich dir, das kann ich auch, ne? Sondern sagen, wie verhalte ich mich in dieser Situation? Als einer, der Gott Ehre machen möchte, als einer, der sich seines Vaters würdig erweisen möchte. Und unser Vater ist der Vater im Himmel. Wisst ihr, wovon ich spreche? Kennt ihr solche Situationen, wo wir so an den Anschlag gebracht werden, wo wir wirklich nur noch beten können? Aber jetzt denkt mal über das eine nach, das ist mir erst jetzt wieder bewusst geworden. Wir als Kinder Gottes, wir haben den Zugang zu einem, der für uns ist. Wir können die Sache im Gebet vor ihn bringen. Wir können auch einen Bruder, eine Schwester fragen, kannst du für mich beten? Es ist kaum erträglich, wie der Nachbar X oder Y mit uns umgeht. Und kannst du beten? Und Friede kommt rein. Und dann überlege ich mir, wie geht es dieser Welt? Menschen, die Gott nicht haben, die nicht beten können, die diese Instanz außerhalb sich gar nicht haben und nur in sich befinden und diese Spannung letztendlich nur so abbauen können, dass sie dem anderen vergelten, was sie angetan bekommen haben. Deswegen eskalieren so viele Dinge so arg. Weil die haben ja gar keine andere Chance. Und ich bin wieder dankbar geworden. Ich habe die Möglichkeit, zu einem Vater im Himmel zu beten und zu sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht, wie weiter. Was soll geschehen? Ich habe Geschwister, die ich bitten kann. Und sage, ich habe echt keine Ahnung. Kannst du, vielleicht hast du auch einen guten Rat, aber hauptsächlich bete für mich. Denk an mich. Und dann zu erleben, dass Gott eingreift, ist der Hammer, oder? Lasst uns die Herausforderung annehmen. Ich weiß nicht, vor welcher bunten Herausforderung du gerade stehst. Ich weiß nicht, was gerade so sich in deinem Leben tut. Ob das irgendwas in der Arbeitswelt ist oder im Privaten, vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Ganz, ganz oft hat es mit Beziehungen zu tun. Und dann wäre es schön, wenn du heute rausgesagt, was immer es ist, aber ich nehme es an. Mit Gott gehe ich da durch. Und ja, ich will mich drüber freuen, weil ich weiß, und das ist unser zweiter Punkt, halt, da kommt noch was. Denn wenn wir die Herausforderung annehmen und auf Gott geworfen sind, dann wächst Vertrauen in Christus in uns. Denn je öfter wir mit ihm durchgehen, umso stärker werden wir und wissen, Christus wird mich nicht hängen lassen. Er wird mit mir hier durchgehen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und ist das nicht eine wunderbare Frucht unseres Lebens? Wenn wir durch alle Stürme hinweg, was immer es war, am Ende sagen können, aber unser Gott, mein Gott, hat uns nicht verlassen, er hat mich nicht verlassen. Ich bin so beeindruckt von einem Satz, den Paulus im 2. Timotheus sagt, wo er schreibt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das habe ich mir mal ganz fett über meine Bibel geschrieben. Sagt, das möchte ich auch sagen können. Mit dieser tiefen Inbrunst und tiefen Überzeugung. Ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Jesus. Und ich weiß, er lässt mich nicht los. Boah. Also ich finde es begeisternd. Ihr nehmt das jetzt hier ganz locker mal zur Kenntnis. Danke. Aber ich finde, das trägt mein Leben. Und mit all den Jahren, wenn vielleicht die Haare weniger werden, aber zumindest das Bewusstsein, dass ich mich auf Christus verlassen kann, ist gewachsen. Und das ist die Frucht. Und deswegen will ich die Herausforderung annehmen. Zweitens, erkenne die Strategie dahinter. In dem Text heißt es nämlich, dass die Herausforderung die Bewährung unseres Glaubens bewirken. Es geht letztendlich nicht um die Herausforderung, um die Prüfung, die Anfechtung oder wie immer ihr es nennen wollt. Die Krise, es geht darum, was sie bewirkt, was sie in uns tut. Und wir alle wissen, dass wenn wir mit etwas Disziplin uns etwas vornehmen, dass wir ganz schön gut etwas lernen und uns erarbeiten können. Das ist so im Sportlichen. Ne? Ich war früher sehr viel sportlicher. Heute esse ich mehr gern so. Komme ja auch aus dem Süden. Aber ich weiß, ich könnte auch jederzeit jetzt aufs Rad steigen. Und bei uns ist es nicht ganz so platt. Ne? Da geht man dann so, fährt man dann mal auf 1000 Meter hoch. So. Das machen einige aus unserer Gemeinde. Ich denke immer, fahrt ihr mal, ich gehe gut essen. Aber ich könnte mir das jetzt vornehmen. Wenn ich jeden Tag trainieren würde, jeden Tag mir ein Stück mehr erobern würde, wäre es nicht so, dass ich da rankomme, vielleicht nicht mal an den Spitzensport, aber so, dass ich das auch schaffe auf die Hornisgrinde, so heißt der Berg, da wo er vorhin den Dings umgesehen hat, der ist 1000 Höhenmeter hoch und wir liegen bei knapp 200, ne? 800 Höhenmeter, mal mit dem Rad geschwind hoch, das machen einige, einfach so am Nachmittag mal hochfahren, wieder runterfahren. Ich nehme lieber mein Motorrad dafür. Aber ich könnte mir das erarbeiten, wenn ich mich darauf konzentriere. Ich könnte meine Muskeln stärken, meine Sehnen, ich könnte diese Ausdauer aufbauen und könnte das erreichen. Das ist die eigentliche Strategie. Es geht darum, dass wir unsere geistlichen Muskeln aufbauen. Dass wir stark werden im Glauben. Dass wir eben keine Schönwetterchristen sind. Wenn alles gut geht, dann ist es einfach zu glauben, dann brauchen wir ihn nicht. Und wenn dann eine Herausforderung kommt, müssen wir dann gleich unser Gottesbild in Frage stellen? Ist dann alles irgendwie gleich Mist? Oder merken wir, nein, jetzt werden unsere Glaubensmuskeln trainiert. Und wir entdecken, dass das die Strategie Gottes ist. Er möchte, dass wir stark werden. Und wenn wir in die Bibel hineingucken, zum Beispiel in die Offenbarung, dann entdecken wir ganz oft Verheißung. Ich sage, wenn ihr dranbleibt, dann werdet ihr das erlangen. Gebt nicht vorher auf. Ein Leben als Christ ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und die Geschwister, die schon ein wenig länger unterwegs sind, die können das, glaube ich, bestätigen. Wir müssen dranbleiben. Wir dürfen nicht locker lassen. Und das ist das Ziel Gottes in unserem Leben. Er möchte, dass unsere geistlichen Wurzeln gestärkt werden. Wenn wir das tun, so wächst Stück für Stück Gelassenheit in uns. So wächst Gelassenheit in Christus. Und ich glaube, dass das eine der Glaubensfrüchte ist, dass wir nicht so wegwerfen und sagen, ist doch egal, sondern dass wir spüren, ich kann ganz ruhig sein. Denn Christus wird mich durchtragen. Das ist eine Geistesfrucht, von der ich noch mehr haben möchte. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin deutlich gelassener, wie am Anfang meines Glaubenslebens. Da war immer gleich, brannte gleich die Hütte. Ah, Herr, bist du noch da? Diese Frage stelle ich so nicht mehr. Klar ist er da. Manchmal sehe ich ihn nicht immer gleich, aber ich weiß, er ist da. Da kann man dann ein bisschen lockerer unterwegs sein, entspannter. Und ich glaube, das ist, was Gott in uns bewirken will. Erkennen Gottes Strategie. Es geht ihm nicht darum, er will nicht, dass es uns schlecht geht, sondern ich schicke dir jetzt aber eine Krise, dass dir es mal so richtig schlecht geht. Das ist nicht Gott. Nicht, er will uns nicht schlechte Zeiten bereiten, er will, dass wir stark werden. Er will, dass wir wachsen, er will, dass wir reifen, er will, dass unsere Glaubensmuskeln was aushalten. Dann können wir nämlich allem begegnen. Es gibt da so eine Geschichte in der Bibel, vielleicht kennt ihr die, wo es heißt, im Daniel, wo es von diesen drei Jungs, die Freunde von Daniel sind, ne, die dann in den Feuerofen müssen, kennt ihr die? Schadrach, Mesach und Abednego. Also wer mal in der Kinderstunde war, das ist so eine der Lieblingsgeschichten. Ne? Die Löwengrube kommt immer vor und irgendwie auch der Feuerofen. Ist ja auch cool. Ich meine, so oft gibt's das ja im Leben nicht, dass da drei Jungs in den Feuerofen geworfen werden. Und was ich das Stärkste tatsächlich dort finde in dieser Geschichte ist, wo der Nebukadnezar sagt, seht ihr den Ofen? Ich habe die Macht, euch da reinzuwerfen und das tue ich auch, wenn ihr jetzt nicht tut, was ich will. Und die dann einfach ganz locker sagen, Wir haben gar nicht nötig, o König, dir darauf ein Wort zu erwidern. Ob der Herr uns retten wird oder nicht, können, tut es. Ob es wird oder nicht, spielt keine Rolle, aber wir bleiben fest. Ich gucke mir das so an und sage, wow, das ist ziemlich entspannt angesichts eines Feuerofens. Wer möchte schon gerne in den Feuerofen? Ich meine, es heißt, will keiner. Aber sie bleiben entspannt und sagen selbst, vielleicht rettet uns Gott gar nicht. Und trotzdem wissen wir, dass wir nicht den Glauben an Jahwe verleugnen werden. Und wenn ich das dann so lese, denke ich, Herr, ich möchte so eine Gelassenheit, wie die drei Jungs auch haben. Und in dem Moment, wo ich das sage, weiß ich, gefährliches Gebet. Ich sage, okay, dann lass uns mal auf die Trainingsbahn gehen und dann üben wir das mal. Und schwupp merke ich, wie er mich durch Herausforderungen durchschiebt, aber ich lerne Gelassenheit dabei, weil ich das Vertrauen in Christus immer tiefer gründe. So schnell wirft mich nichts aus der Bahn. Ob ich schon bereit bin für so einen richtigen Feuerofen, weiß ich nicht. Aber ich bereite mich darauf vor. Drittens, sieh auf die Belohnung. Das Ganze macht nur wirklich Sinn, wenn wir sehen, was ist das Ziel, das eigentliche Ziel. Was möchte Gott eigentlich in uns bewirken? Ich hole nochmal einen Text hier raus, wo es heißt, Vers 4, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ihr sollt vollkommen und makellos sein. Da hilft keine Schönheitscreme, da hilft nur dieser Weg mit dem Herrn. Dass wir makellos werden, dass wir vollkommen werden. Und das griechische Wort für vollkommen meint eigentlich wirklich erwachsen. Wirklich an den Punkt zu kommen, den der Herr für uns vorhat. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Ganz ehrlich, mir fehlt schon noch das eine oder andere. Ich kann die Dinge auch benennen. Ich weiß, wo ich Mangel habe. Und wenn mir es nicht einfällt, dann brauche ich nur meine Frau fragen. Die hat deren Liste ist noch länger. Die sagt mir es dann, das und das und das. Da könntest du so ein bisschen, ne? Boah. Aber sie hat ja recht. Das Ziel Gottes in unserem Leben ist, dass wir reifen in Christus. Darum geht es. Dass wir reifen in Christus. Dass wir so werden, wie er sich uns vorgestellt hat. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, im Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 2. Ich bin nicht besonders gut im Auswendiglernen, aber die treibt mich so an, dass ich so wirklich auswendig kann. Da heißt es nämlich, ein typischer Johannes, er sagt, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Ja! Amen? Sagt ihr so, ach no, ihr seid ja nicht so, okay. Wir sind Kinder Gottes, stimmt ihr zu? Danke. Also, das hätten wir mal sicher. Er sagt, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, aber, sagt er, wir wissen nicht, was jetzt. Wir wissen nicht, was wir sein werden. Ja, wie? Werden wir dann keine Kinder Gottes mehr sein? Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber es wird offenbar bei der Erscheinung Jesu Christi. Also, typisch Johannes, wir wissen und wir wissen doch nicht. Ja, wir sind Kinder Gottes, das wissen wir, das können wir festhalten, da können wir unser Leben drauf bauen. So ist es. Wir sind Kinder Gottes. Amen. Und dann merke ich, aber noch nicht so, wie der Herr es wirklich will. Zum Glück sind meine Kinder ja auch nicht alle so klein geblieben, sondern groß geworden. Und ich begeistere mich daran zu entdecken, wie sie groß werden, wie sie ihr Leben einnehmen. Und ich weiß, sie werden noch weiter wachsen und weiter sich entwickeln. Und das ist gut so. Ich will doch nicht Kinder kriegen und die ewig als Babys bei mir haben. Danke. Irgendwann ist mal gut mit durchwachten Nächten. Sollen mal die jungen Eltern jetzt ran, ne? Und das Schöne, ich warte ja drauf, dass ich irgendwann mal Opa werde, ne? Darf nicht drängen, ich weiß, aber ich warte. Das Schöne am Opa sein ist, du kannst die verwöhnen, musst dich nicht um Erziehung kümmern. Und wenn sie tropfen oder wenn du genug hast, gibst du zurück, hier dein Kind. Du sagst, tschüss dann, ne? Ich gehe dann mal, ich gehe jetzt ins Kino, ne? Und du weißt, die müssen jetzt zu Hause bleiben. Es geht darum, dass wir aufwachsen, dass wir reif werden. Wir sind Kinder Gottes, das ist wahr und es wird wahr bleiben. Aber wir wissen noch nicht, wie diese Gestalt, die Christus in uns aufbaut, wie das sein wird. Und wir sind immer noch unterwegs. Und ich glaube, solange wir hier noch, jetzt wird es echt schwäbisch, einen Schnapper machen. Wisst ihr, was ein Schnapper ist? Oh, jetzt überlegt euch. Jetzt sehe ich mal Grübeln auf euren Gesichtern. Ein gutes Geschäft. Noch Vorschläge? Gutes Geschäft? Ach Menno, das war unfair. Wie weiß das? Ein Atemzug. Solange wir noch einen Schnapper machen, solange wir noch atmen, solange der Herr uns noch hier auf dem Erdenrund lässt. Und das sage ich immer auch gern zu den älteren Geschwistern bei uns in der Gemeinde und auch hier. Solange hat Gott noch was vor in unserem Leben. Dann sind wir noch nicht fertig. Und wir bleiben im Vertrauen auf dem Herrn, dass er das noch tut, was geschehen soll. Er hat einen guten Plan. Er weiß, was er tut. Und alles dient dazu. Alles wirkt mit zu dem Guten, was er im Herrn im Herzen hat für uns. Macht das Sinn? Und wenn wir auf diese Dinge schauen, wenn wir auf dieses Ziel schauen, dann fällt es uns deutlich leichter, nicht unbedingt total leicht, aber deutlich leichter, all diese bunten Begebenheiten des Lebens anzunehmen. Es ist nicht das, was wirklich erstrebenswert ist, dass wir mehr Vertrauen in Christus lernen, mehr Gelassenheit in Christus, mehr Reife in Christus. Klingt das nicht gut? Wer möchte gern mehr Vertrauen in Christus haben? Oh, die Hände gehen hoch. Wie sieht's mit Gelassenheit aus? Wer möchte mehr Gelassenheit haben? Wer möchte reifen in Christus? Ja, jetzt, der Pastor dreht sich nicht um. Ihr könnt die Hände auch unten lassen. Ist es nicht erstrebenswert? Und ja, dazu gehören all diese bunten Herausforderungen, Anfechtungen, Windungen dieses Lebens. Gott gebraucht sie. Aber was dabei rauskommt, ist gut. Lasst uns zum Schluss nochmal, diese Stelle lesen, und zwar aus einer Übersetzung, ich weiß nicht, wer die kennt, eine englische, die heißt The Message. Ist eher eine Übertragung. Für die, die Englisch können, ihr könnt es dann oben lesen. Ich habe versucht, es zu übersetzen, für die, die es nicht können. Betrachtet es als ein wahres Geschenk, Freunde, wenn Prüfungen und Herausforderungen von allen Seiten auf euch eindringen. Denn ihr wisst ja, dass unter Druck euer Glaubensleben sichtbar wird und seinen wahren Charakter offenbart. Deshalb versucht erst gar nicht, eine Abkürzung zu nehmen. Lasst das Werk an euch geschehen, damit ihr euch als reif und gut entwickelt und nicht als unzulänglich in irgendeiner Hinsicht erweist. Es lohnt sich, mit Christus die Herausforderung anzupacken, zu erkennen, dass er ein Ziel hat. Es lohnt sich, weil Vertrauen, Gelassenheit und Reife in uns wachsen. Und das ist, was Jakobus uns sagen möchte. Und ich habe versucht, euch das ein bisschen nahe zu bringen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Joachim, du bist dran.